Wir hören Gottes Wort aus Offenbarung 7. Dieses Kapitel liegt der Predigt von Rainer Wörz zugrunde. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000. Und dann werden alle 12 Stämme insgesamt aufgezählt, je 12.000. Ich lese dann weiter in Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiten und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Lieber Vater, wir danken dir im Namen unseres Herrn Jesus Christus für dein Durchtragen auch in der vergangenen Woche. Du hast deine Verheißungen wahrgemacht und zu uns gehalten. Du warst treu, auch dort, wo wir untreu waren. Danke für alle Freude, danke für alle Demütigungen. Du widerstehst den Hochmütigen, aber den Demütigen gibst du Gnade. Und so möchten wir auch mit allem Versagen, mit aller Sünde zu dir kommen und dich um Vergebung bitten. Wir bitten dich, lieber Vater, an diesem Morgen für dein Volk Israel und auch für die arabischen Völker. Wir danken dir für die gelebte Versöhnung, die Juden und Araber als deine Kinder auch in der vergangenen Woche hier in unserem Hause erfahren haben. Du, Herr Jesus Christus, hast durch dein Leiden, Sterben und Auferstehen am Kreuz von Golgatha die Voraussetzung dazu geschaffen. Wir bitten dich an diesem Morgen auch für unser Volk. Schenk doch, dass Menschen sich aufmachen und zu dir kommen und dich suchen. Wir bitten dich für die Regierenden gemäß deinem Wort, für alle, die irgendwo Verantwortung tragen, um Weisheit und Ehrfurcht vor dir. Wir bitten dich auch für die Kranken unter uns, dass du Heilung oder Linderung schenkst und den Blick zu dir. Wir bitten dich für die Trauernden, dass du ihr Trost bist. Und wir bitten dich jetzt für Rainer Wörz, schenk ihm deine Vollmacht, dein Wort im Heiligen Geist auszuteilen. Amen.
Als der spätere Herr von Europa, Napoleon Bonaparte, in Ägypten war mit seinen Truppen, da gab es eine Schlacht direkt bei den Pyramiden. Und Napoleon feuerte seine Truppen an und sagte, Jahrtausende schauen auf uns herab. Für Christen gilt, die Ewigkeit schaut auf uns herab. Aber unser Text zeigt uns und auch andere Textpassagen aus der Heiligen Schrift, dass die Himmel nicht nur zuschauen, dass die Ewigkeit nicht nur herabschaut, sondern dass die Himmel, dass Gott selber aktiv an unserem Ergehen, am Ergehen der Seinen beteiligt ist und dass er letztendlich die Dinge der Welt lenkt und leitet. Gerade auch in den schwierigen Verhältnissen, die uns die Apokalypse des Herrn schildert. Die Bewahrung der 144.000 und der unzählbaren Schar, so habe ich das Thema überschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Predigten Sie schon über Offenbarung 7 gehört haben. Wahrscheinlich gar keine oder wenige nur. Es ist ja so, wenn man die ganze Offenbarung durchmacht, da kommt man einfach notwendigerweise, und ich finde es auch gut, einmal an Textpassagen, die sonst gerne umgangen werden. Und ich muss ihn kurz noch einmal mit hineinnehmen in den roten Faden, den wir in der Offenbarung versucht haben, in den vergangenen Monaten aufzuzeigen. Die Offenbarung hat das eine große Ziel und die eine große Botschaft, Jesus kommt wieder, Jesus ist der kommende Allherr und er wird bei seiner Wiederkunft die Gottlosigkeit beseitigen und wird sein Reich der Herrlichkeit, des Friedens und der Güte Gottes aufrichten. Und natürlich, das haben wir beim letzten Mal gesehen, wo wir über Offenbarung 6 gesprochen haben, natürlich muss notwendigerweise zuvor die Gottlosigkeit beseitigt werden. Ist ja klar, man kann nicht einfach auf sozusagen auf den Trümmern und auf der Basis der alten Welt plötzlich die neue bauen. Zunächst einmal muss Gericht kommen, muss das beseitigt werden, was bisher in der Welt gegen den Herrn auch so dominant war. Und der Regentschaftsantritt Jesu Christi, der geschieht auch nach unserem Verständnis so seltsam. Es ist nicht einfach so, dass die Bibel sagt, da kommt Jesus, da kommt in Macht und Herrlichkeit und es ist Reich da, Punkt, und dann geht's los. Sondern das geht so entfaltungsweise, das entwickelt sich. Und die Bibel hat hier ein Bild, dass eben das Lamm ein Buch, Jesus ein Buch empfängt von Gott, der auf dem Thron sitzt, und dieses Buch hat 7 Siegel. Und es bricht die 7 Siegel und jedes Mal geschieht etwas, meistens ein großes Gerichtsereignis, wenn das Lamm eins der 7 Siegel bricht. Und 6 haben wir schon betrachtet. Wir haben die apokalyptischen Reiter schon reiten lassen. Wir haben im 5. Siegel die Seelen unterm Altar gesehen. Und wir haben das große Gericht im 6. Siegel gesehen. Und eigentlich würde man sagen, und jetzt kommt natürlich schnurstracks das 7. Siegel. Ist aber gar nicht der Fall. Plötzlich schiebt, geleitet durch den Geist Gottes, der Seher von Patmos eine Passage, der Schweizer würde sagen, einen Unterbruch hatten wir hier, ein, und er schildert hier 2 Gruppen, die 144.000 und die unzählbare Schar. Und was will der Herr damit sagen? Was ist da los? Wer ist überhaupt gemeint? Und schauen wir uns mal diese beiden Gruppen an. Zunächst die 144.000. Viele Ausleger gehen davon aus, dass wir in Offenbarung 7 ein Doppelbild haben. Einmal wird die Gemeinde geschaut, im Bild der 144.000 auf Erden, der Herr sie versiegelt. Und dann wird dieselbe Gemeinde im Bild der unzählbaren Schar vor dem Thron Gottes gesehen. Und was sagt man? Ja, 144.000, das ist eben da auch die Zwölferzahl in der Potenz, die da vorkommt, und die Füllezahl 10 hoch 3, 10 mal 10 mal 10. Also die mit 1000 potenziert, mit 1000 multipliziert. Und das zeigt eben, dass die Gemeinde eine judenchristliche Wurzel hat und dass die Gemeinde aus der judenchristlichen Szene sozusagen entstanden ist und nachher dann auch sich erweitert hat hinein in die Heidenwelt. Und deswegen 144.000. Nun, ich teile diese Auffassung nicht. Ich sehe es ein bisschen anders. Zwar haben die 144.000 zur unzählbaren Schar, kommen wir gleich, für mich durchaus etwas mit Israel und der Gemeinde zu tun, aber doch in etwas einem anderen Sinn. Ich lese uns noch einmal diese Formulierung der Offenbarung zu den 144.000 und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000 versiegelt aus allen Stämmen Israels. Und ich gehe davon aus, dass das auch buchstäblich so zu nehmen ist, dass es hier wirklich um eine Gruppe geht, die in der schweren Endzeit vom Herrn aus Israel berufen wird. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass die Endzeit eben nicht nur das Kommen des Reiches Gottes bringt, sondern dass der Herr gerade in seinen Endzeitreden zu seinem Volk auch den Fokus hat, dass er sagt, Es kommen schwere Zeiten, es kommt die Drangsal Jakobs, es wird schwierig werden. Aber er sagt, das ist eine Zeit der Geburtswehen. Die Bibel hat da verschiedene Bilder und verschiedene Aspekte, aber die Endzeit, die schwere apokalyptische Zeit, ist eine Zeit, die man mit Geburtswehen vergleichen kann. Und nun muss man nicht Medizin studiert haben, um zu wissen, Geburtswehen, das ist ja an und für sich, so schmerzhaft sie sind, eigentlich etwas, das einen positiven Ausgang nimmt. Man hat ja Geburtswehen, die Frau, die schwangere Frau hat ja Geburtswehen, damit das Kind geboren wird, damit Leben ans Licht kommt. Und sagt der Herr, diese schweren Kontraktionen, die schweren Erschütterungen, die schweren Zeiten in der Endzeit, die auch in der Offenbarung und in meinen Endzeitreden geschildert sind, die haben es auch damit zu tun, dass ein Volk geboren werden soll. Es sind Geburtswehen. Und dieses Volk, es ist das Volk Israel. Und ich glaube, dass wir hier bei den 144.000 sozusagen den Beginn der nationalen Wiedergeburt Israels haben. Wir haben hier Erstlinge aus Israel, Israeliten aus allen 12 Stämmen, die in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche, also den letzten 7 Jahren, davon die erste Hälfte zum Glauben kommen. Wahrscheinlich durch den Missionsdienst der zwei Zeugen, auf die wir noch zu sprechen kommen im Verlauf unserer Offenbarungsauslegung. In Offenbarung 11 werden die geschildert. Das sind zwei so apostolische Gestalten, werden da geschildert. Viele gehen davon aus, dass es Mose und Elia sind. Die sind ja, wenn wir so wollen, gar nicht eines natürlichen Todes gestorben. Elia, der fuhr mit dem Feuerwagen gegen den Himmel. Elisa stand dabei. Mein Vater, Wagen Israels. Der ist also nicht eines normalen Todes gestorben. Und auch bei Mose war es ein bisschen anders. Man weiß bis heute nicht, so sagt auch die Schrift, wo das Grab des Moses. Und es könnte gut sein, dass die zwei wiederkommen. Mose und Elia waren ja auch auf dem Berg der Verklärung und haben die Dinge besprochen, die den Ausgang betreffen, den Jesus in seiner Erdenzeit nehmen soll, Berg der Verklärung. Und es kann gut sein, und viele Ausleger gehen davon aus, dass Mose und Elia auch in der endzeitlichen oder vor der großen endzeitlichen Drangsal in Israel wirken werden und dass das Zeugnis, das sie geben werden, Jesus ist doch der Messias, auch Frucht hervorbringen wird und dass Menschen zum Glauben kommen, das könnten eben diese 144.000 sein. Gell, aber nicht, dass sie jetzt nach Jerusalem reisen. Wenn uns ein kommender Krieg nicht einen Strich durch die Rechnung macht, dann werden wir ja mit einer Gruppe nächstes Jahr in Israel sein. Aber wir laufen nun nicht 14 Tage durch Jerusalem und suchen an den Klingelschildern, ob irgendwo Mose und Elia draufsteht. Ja? Wie das genau sein wird, weiß ich nicht. Die werden wahrscheinlich auch einen anderen Namen haben. Aber die Bibel schildert sie uns als ganz urwüchsige apostolische Gestalt. Und da kommen Menschen zum Glauben. Ich denke, es ist so eine Art, kriegen Sie keinen Schreck, judenchristlicher Nachklapp zur Gemeinde. Also wir haben ja in der Anfangszeit, die Apostelgeschichte schildert uns das, da sind ja zunächst mal nur Juden zum Glauben gekommen, nur Israeliten. Stimmt's? Und da war es ein schwere Geburt sozusagen für den Herrn, die Apostel dazu zu bringen, auch zu den Unbeschnittenen zu gehen und Cornelius und dann Apostelkonzil, das wird uns alles so geschildert. Und da hat die Gemeinde von diesem judenchristlichen Anfang dann eine Erweiterung gefunden hin zu der Gemeinde aus Juden und aus Menschen aus den Nationen. Erst Israel, dann die Heiden. Und ich könnte mir vorstellen, dass ganz am Ende, bevor der Herr kommt und sein Reich aufrichtet, dass ganz am Ende erst die Nationengemeinde entrückt wird und dann, da ich die 144.000 mit dem männlichen Sohn aus Offenbarung 12 gleichsetze, der judenchristliche Nachklapp. Das könnten also die 144.000 sein, so eine Art Gemeindeabschluss. Sie tauchen übrigens nochmal in der Offenbarung auf, diesmal im Himmel. In Offenbarung 7 werden sie ja geschildert, da muss alles stillstehen und da werden die 144.000 versiegelt. In Offenbarung 14 sehen wir dieselben 144.000, ob es nun buchstäblich 144.000 sind oder ob das nur eine Symbolzahl ist, das sei dahingestellt, aber wir sehen wieder 144.000, diesmal im himmlischen Zieh. Und wenn Sie wollen, können Sie Offenbarung 14 aufschlagen. In Vers 1 heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem, man müsste nun sinngemäß sagen, himmlischen Berg Zion, und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirn geschrieben trugen. Wissen Sie noch, wo die versiegelt wurden? An der Stirn. Und jetzt heißt es im Himmel, sie tragen den Namen Gottes an ihren Stirnen. Vers 3, sie singen ein neues Lied vor dem Thron, Himmel wird aufgesungen. Dann heißt es, sie sind von der Erde erkauft. Vers 4, sie folgen dem Lamm, wohin es geht, und sie sind eine Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm. Schauen wir uns die unzählbare Schar an. Wir haben ja im 6. Kapitel am Ende der Siegelgerichte, da werden ja die furchtbaren Dinge skizziert und zum Teil schon auch beim Namen genannt. Und dann heißt es am Ende vom 6. Kapitel, gekommen ist der große Tag des Zornes Gottes. Und lassen Sie sich nicht täuschen, die Dinge werden so kommen, wie sie der Herr seit Jahrtausenden vorhergesagt hat. Und dann sagt der Geist, wer kann bestehen? Gekommen ist der große Tag des Zornes Gottes. Wer kann bestehen? Und dann werden uns zwei Gruppen genannt. Eben die 144.000 und die unzählbare Schar. Die einen werden geschildert, wie sie noch auf Erden sind, und die anderen werden jetzt geschildert, wie sie vor dem Thron Gottes sind. Ich lese uns nochmal ab Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Man merkt, jetzt wird es multinational, es geht nicht mehr um Israel. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und dann folgt, wie so oft in der Offenbarung, ein Lobpreis. Und in Vers 13 heißt, und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und da sagt Johannes, hör mal her, ich bin per Einzelerlass vom Herrn persönlich berufen worden. Ich bin einer der Zwölfe. Ich bin Zeuge des Leidens und der Auferstehung Jesu. Ich bin Apostel. Mir braucht niemand was zu sagen. Ich weiß Bescheid. Stimmt's? Was sagt er nicht? Eigentlich ist ja von dem Engel, entschuldigen Sie mal, ich will jetzt diesem guten Engel nicht zu nahe treten, eine blöde Frage, woher soll denn nun auch Johannes wissen, wo die herkommen? Aber es ist wie, als würde Gott abfragen, ob hier die Bereitschaft ist, dazuzulernen und weiter vom Herrn geführt zu werden. Und so fragt der Engel, und Johannes sagt, ich weiß es nicht. Mein Herr, du weißt es. Und das finde ich eine schöne Sache, wie der Apostel hier auch demütig ist und sich weiterführen lässt. Und es ist ja so, da wo wir abgeschlossen sind, da wo wir meinen, wir wissen Bescheid, wir haben nun so viele Jahre und Jahrzehnte im Glauben verbracht, haben so viele unterschiedliche Meinungen gehört und wir haben uns auch ziemlich festgelegt, da ist es dann so, dass Gott uns auch nicht mehr weiterführen kann. Es sollte in uns bis zum Ende, Johannes war ja hier 80 Jahre vielleicht alt, 90, viel erlebt, treuer Zeuge Jesu. Und er ist in diesem hohen Alter immer noch bereit, dazu zu lernen, sich korrigieren zu lassen. Mein Herr, du weißt es. Und so eine Frage sollte auch in unserem Leben sein, dass wir auch bereit sind, Dinge in Frage zu stellen, die wir seit Jahren und Jahrzehnten gesehen haben, wenn uns denn jemand von der Schrift was anderes zeigen kann. Es kriegt da eine Antwort, dem er so gefragt hat, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und ihre Kleider gewaschen haben und ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des Lammes. Hallo? Wenn Sie, bei der Hitze wollen wir das ja nicht tun, aber wenn Sie mal nächste Woche, wenn es kühl ist, auf der Fußgängerzone in Karlsruhe unterwegs sind und Sie treffen einen Menschen und da sagt ihn, meine Kleider sind gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes, was würden Sie dann sagen? Na, du bist ein Gläubiger, du denkst dasselbe wie ich, du glaubst dasselbe wie ich, du gehörst zur Gemeinde. Stimmt's? Aber jetzt ist es so ein später Zeitpunkt, dass sozusagen die Gemeinde wohl schon gar nicht mehr da ist auf Erden. Sie kommen nämlich aus der großen Trübsal, das entstehender Begriff, die Drangsal Jakobs, das ist die letzten schrecklichen 3,5 Jahre, ehe der Herr kommt, wo der Antichrist da sein wird, wo er sich anbeten lässt, wo wer das Mahlzeichen nicht annimmt, wer das Tier nicht anbetet, wie die Offenbarung sagt, der blutig verfolgt wird. Und genau aus dieser schrecklichsten Zeit, die je über die Erde gegangen ist, der finstersten Stunde in dieser Welt, da kommen Menschen zum Glauben aus allen Völkern, Sprachen, Nationen und Stämmen. Da hat der Herr nochmal eine reiche Ernte, eine unzählbare Schar. Wissen Sie, wir müssen uns einfach von der Vorstellung trennen, dass alles, was im Neuen Testament irgendwie in Verbindung mit Glauben und Jesusbekenntnis gebracht wird, dass das immer Gemeinde ist. Gerade die Offenbarung zeigt uns, auch wenn die Gemeinde schon entrückt sein wird, auch wenn die Gemeinde schon beim Herrn ist, dass dann immer noch Menschen da sein werden, in Israel und auch außerhalb Israels, die bekennen, Jesus ist der Herr, die Gott anbeten. In diesem Fall ist allerdings so, in dieser Zeit, wenn man sich dazu Jesus bekennt, dann wird man in aller Regel einen Kopf kürzer gemacht. Die Guillotine der Endzeit wird im Betrieb sein. Es sind also Glaubende aus allen Nationen, die nach der Gemeindezeit sozusagen auf den letzten Drücker zum Glauben gekommen sind und sie erleiden in der großen Trübsal den Märtyrertod durch die antichristlichen Schergen. Ist ja so, dort wo wir eigentlich sagen, jetzt muss Gemeinde, jetzt muss Glauben untergehen, da hat der Herr oft einen ganz anderen Weg. Wenn die Berichte stimmen, ich war noch nie im Iran, dann findet gerade unter dieser Mullah-Herrschaft, auch im gewissen Sinne unter dieser Finsternis und diesem Druck und diesen Repressalien, das dieses Regime ausübt. Ahmadinejad ist ja nur der Handlanger der, von Khomeini und anderen, die im Hintergrund sind, die die eigentliche Macht haben. Und wenn die Berichte stimmen, und ich zweifle daran nicht, dann findet gerade in diesem Land eine Erweckung unter jungen Leuten, vornehmlich unter Studenten, statt. Oder lassen Sie uns ein bisschen in die Geschichte gehen. Als am Anfang des 20. Jahrhunderts die weißen Missionare aus China hinausgeworfen wurden und sich sozusagen der Vorhang über China gesenkt hat, nachher nannte man ihn den eisernen Vorhang, da haben die Missionare gedacht, was wird jetzt aus denen werden, die gerade zum Glauben gekommen sind, den kleinen Pflänzchen der Gemeinde und so weiter. Und als nach Jahrzehnten man wieder Zugang zum Land hatte, da war Gemeinde und Glaube nicht untergegangen, sondern da fanden sie Hunderttausende, die zum Glauben gekommen sind, gerade weil dieser Druck in diesem Land war. Und so ist es wohl auch in der schwierigsten Zeit. Der Druck der Endzeit bringt Menschen zum Glauben. Es könnten zum Beispiel Menschen sein, die auch heute Morgen hier sitzen. Ich unterstelle mal, dass die meisten, die hier sitzen, viele kenne ich ja, eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn haben, zur Gemeinde gehören. Die meine ich jetzt nicht. Aber es sind in allen Gemeinden auch immer Menschen, die irgendwie so mitmarschieren, aber nicht richtig durchgebrochen. Es könnten Menschen sein, wo der Ehegatte gläubig war, oder die Kinder, oder die Enkel. Und irgendwie kriegen die da auch alles mit, und dass die von Entrückung reden, und der Herr kommt bald, und endzeitliche Verhältnisse, und Antichrist, und das tun sie irgendwie ab, sie brechen nicht richtig durch. Aber dann kommt alles so, wie sie das so am Rande mitbekommen haben. Und dann kann es gut sein, dass sie dann ganze Sache mit Jesus machen. Sie gehören nicht mehr zur Gemeinde, sonst wären sie ja vorher mit entrückt worden. Auch diese Gruppe taucht noch einmal meines Erachtens in der Offenbarung auf. Es sind die, die gewürdigt werden der besonderen Verheißung wegen ihrer Treue in schwerster Zeit der ersten Auferstehung. Offenbarung 20 heißt es, Vers 6, eine Glückseligpreisung wie in der Bergpredigt. Glücklich, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod, der Feuersee, keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Und vorher wird noch ausdrücklich erklärt, was sie getan haben, beziehungsweise was sie nicht getan haben. Diese unzählbare Schar, die gewürdigt wird, der ersten Auferstehung teilhaftig zu sein, da heißt es nämlich in Vers 4 ausdrücklich, dass sie um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes enthauptet wurden und dass sie das Tier und sein Bild nicht angebetet haben und dass sie das Mahlzeichen nicht angenommen haben. Voilà. Schrift erklärt Schrift, da haben wir die Begründung. Das ist die unzählbare Schar aus der großen Drangsal. Und so ist Offenbarung 7 und die Offenbarung als Ganzes schon eine Predigt für sich. Da wird geschildert, wie sozusagen die Finsterniswelt, angetrieben von den finsteren Mächten in der unsichtbaren Welt, ihre größte Blüte erreicht, auch kulturell, technisch und in allem, was Menschen schaffen und möglich machen können. Sie sind herrlich, sie sind schön. Lesen Sie einmal Offenbarung 17, die Hure Babylon beschrieben wird. Da staunen wir Bauklötze, was da alles möglich sein wird. Der Mensch im Machbarkeitswahn, der endzeitliche Turm zu Babel, der Biogenetik, der Wissenschaft, in der Weltraumfahrt und. Aber sie sind gegen Gott und alles läuft ohne Gott. Religiös zwar, spirituell, aber ohne Gott. Und sie verfolgen sogar die, die des Glaubens sind. Da haben wir also eine Gruppe, die ist total herrlich, wunderbar anzuschauen. Und dann wird sie später in der Offenbarung geschildert, wie sie ins Gericht Gottes kommt. Und dann haben wir im Gegenstück Elende, Verfolgte, Unterdrückte, um ihres Glaubens willen. Und nachher werden sie uns in Herrlichkeit beim Herrn geschildert. Das ist eine Predigt für sich. So geht's, wenn man diesen Weg wählt, und so geht's, wenn man den anderen Weg wählt. Apostel Paulus sagt es so, 2. Thessalonicher 1, sie sind ja auch unter Druck gekommen, kaum zum Glauben gekommen, sofort war Verfolgung da. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe. Sie werden Strafe leiden, Verderben vom Angesicht des Herrn. Die sind sozusagen, wenn wir nochmal auf die unsehbare Schar kommen, auf den letzten Drücker zum Glauben gekommen. Sie haben den letzten Waggon des Heißzuges erwischt, bevor das große Gericht kommt. Die Masse ist verstockt, einfach durchmarschiert bis zur totalen Katastrophe. Man kann das gar nicht glauben, wo Gott so deutlich redet. Aber das darf man in dieser Welt nicht mehr sagen. Man ist immer schwierig, einzelne Ereignisse in der Weltgeschichte als Gericht Gottes zu bezeichnen. Aber manchmal ist doch überdeutlich, aber das darf man nicht sagen. Und da wird es noch deutlicher werden. Wie kann doch der Mensch verstockt sein? Es gibt einen Punkt, wenn jemand sich diesen Mächten und auch der Sünde hingibt, dass Gott ihn dann dahin gibt, das bis zum bitteren Ende zu tun, bis zum totalen Untergang. In der Paulus-Apokalypse 2. Thessalonicher 2 heißt es, ich sage es mal mit meinen Worten, weil sie permanenter Lüge geglaubt haben und gelogen haben und gesündigt haben, gibt sie Gott dahin, der Lüge glauben zu müssen. Völlig verblendet. So verrückt, schauen Sie sich mal die letzten Tage an der Nazi-Diktatur. Wenn Sie das mal lesen, was da um den Führerbunker, Adolf Hitler war ja da unter der Reichskanzlei in seinem Bunker. Und da waren die Russen schon wenige hundert Meter entfernt, da gab es immer noch Greiftrupps, 110%ige Nazis, Greiftrupps, die Deserteure und Leute, die nicht mehr an den Endsieg geglaubt haben, aufgehängt haben. Obwohl die Russen gerade schon vor der Tür standen. Verrückt. Oder denken Sie in die neuere Zeit, wie bei Gaddafi, wie in einer Verblendung geleugnet wurde, dass da überhaupt Kämpfe gibt und dass sie dabei sind, ihre Macht zu verlieren, bis zur totalen Katastrophe. Oder beim ersten Golfkrieg, ich denke noch an Tariq Aziz, den Propagandaminister und späteren Außenminister von Saddam Hussein, der hat noch erklärt, es gibt hier keine feindlichen Truppen, da sind die amerikanischen Panzer bald hinten im Bild durchgerollt. Und vielleicht geht es in Syrien ähnlich. Man kann so blind sein. Bis zum Untergang. Und das scheint in der Endzeit auch der Fall zu sein. Deutlicher als in der Endzeit kann Gott sein Missfallen, seinen Zorn nicht zum Ausdruck bringen. Aber sie kehren nicht um. Die unsehbare Schar, die hat den letzten Heißzugwaggon erwischt. Aber die Masse kehrt nicht um. Es ist sogar so, dass sie das Gegenteil tun. Schauen wir mal gemeinsam in Offenbarung 9. Da sind wir dann schon bei den Posaunengerichten. Die sechste Posaune, Offenbarung 9, 18. Da heißt es, ein dritter Teil der Menschheit wird getötet. Das kann man sich ja kaum in Zahlen vorstellen. Und jetzt heißt, und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, kehrten nicht um. Ja, kann Gott denn noch deutlicher reden? Was muss denn noch passieren? Sie kehrten nicht um, anzubeten die Dämonen. Sie kehrten nicht um von ihren Mordtaten. Sie kehrten nicht um von ihren Zaubereien. Sie kehrten nicht um von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Und dann legt Gott noch eine Schippe drauf. Dann kommen die Zornschale. 4. und 5. Zornschale, Offenbarung 16. Die Menschen wurden von großer Hitze versenkt. Man hat es der Herr gefügt, dass wir auch an so einem heißen Tag heute hier zusammen sind. Aber keine Angst, sie sind noch nicht bei der 4. oder 5. Zornschale angelangt. Aber man kann sich ja gut vorstellen, wenn es jetzt nochmal 5 bis 10 Grad und 10 Grad heißer wäre und das über Monate und wenn die ganze Ernte ausfällt, die jetzt im Westen der USA und der Strom wegbricht, weil so viele Klimaanlagen an sind und so und Wasser knapp wird, über Monate, vielleicht sogar über Jahre. Die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und statt dass sie ihre Knie beugen, ihre Sünden bekennen, heißt es, und sie lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat. Das wissen sie. Sie kehren nicht um, ihm Ehre zu geben. Bei der fünften Schale heißt es, das Reich des Tieres wird verfinstert. Sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und lästern den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie kehrten nicht um von ihren Werken. Unfassbar. Das kannst du eigentlich nicht glauben. Aber wir müssen, wie ich ja vorher schon ein paar Beispiele genannt habe, nur mal in die Geschichtsbücher schauen. Gibt's immer und immer wieder, und das gibt es auch im persönlichen Bereich, bis die totale Katastrophe da ist. Mit einem Grund mögen auch die okkulten Praktiken sein. Unsere Tochter ist ja jetzt ein Jahr in Tansania, Viktoriasee, der Neukirchner Mission, und sie hat auch die ersten Berichte und Bilder und so an ihre Eltern geschickt. Und sie macht da eben auch so ihre Erfahrungen mit den weit verbreiteten Zaubereipraktiken, die in Afrika gang und gäbe sind. Und sie berichtet etwa von einem Fall, dass ein bekannter Prediger bei einer Regierungsabstimmung dabei gewesen ist in Tansania. Und alle haben vorher ihren, ja, sie nennen das natürlich nicht Dämonen, aber ihren Götzen und Göttern Opfer gebracht. Und der Vorschlag, den er eingebracht hat, der war total sinnvoll und einfach das Beste für das Land. Aber alle waren dagegen. Alle waren dagegen. Und da war eine Teepause und die sind alle rausgegangen. Und dieser Mann hat sich über jeden Stuhl, wo die Regierungsmitglieder saßen, niedergebeugt und gebetet. Und hat so im Gebet den Bann, der durch die okkulten Praktiken und durch diese Mächte gekommen ist, gebrochen. Und dann sind sie reingekommen und da geschah in diesem Sinne ein Wunder. Plötzlich haben sie alle gesagt, eigentlich ist das doch das Beste. Und da waren sie alle dafür. Afrika. Und das scheint in der ganzen Welt mehr und mehr um sich zu greifen. Aber man muss, um verstockt zu sein, nicht bis zur letzten Zeit zu warten. Bei manchem muss man sagen, wie viel Fahle, wie viel Feuerrote, wie viel schwarze Reiter müssen noch durch dein Leben galoppieren, bevor du merkst, es ist der Herr, der dir etwas sagen will. Als ich jetzt eben in der Mark Brandenburg auch unterwegs war, es war das, ich habe schon mal gesagt, der 250. Todestag Friedrich des Großen, ob Gott ihn auch den Großen nennen wird, da bin ich mal gespannt, ich glaube eher nicht. Jedenfalls, ich habe mir natürlich mal wieder ein Buch gekauft, Preußens König, und habe das so durchgelesen, und Heinz Off, der hat sehr gut geschrieben, der Autor. Und da sagt, in einer historischen Situation, wo Preußen beinahe dem Untergang geweiht war, haben einen Krieg verloren, warum müssen immer Schlachtenkriege verloren gehen, ehe die Vernunft siegt? Warum müssen wir immer bis zu den Katastrophen kommen, ehe wir den Weg des Herrn gehen? Schauen wir uns die Bewahrung der 144.000 und der unzählbaren Schar an. Es ist ja irgendwo seltsam. Also, da läuft diese ganze riesige Gerichtsmaschinerie, so riesige Zahnräder, so Metropolis, ja, 20er Jahre Stummfilmkino. Und die läuft so ab und ein Rad greift so ins andere. Siegel werden gebrochen, die Ereignisse, die Reiter reiten und all diese Dinge. Und plötzlich schiebt einer einen riesen Keil in diese Zahnräder und die ganze Gerichtsmaschinerie stoppt. Alles stillgestanden. Alles zurückhalten. Denn der Herr hat es befohlen. Erst müssen versiegelt werden die Knechte Gottes. Dann kann es weitergehen. Der Herr hat da alles in der Hand. Es werden die 144.000 versiegelt und nach meinem Verständnis auch die unzählbare Schar. Es ist auch irgendwo eine verdrehte Welt. Wir haben etwa das Bild, das ist also die Welt. Und Gott hat schon irgendwie auch in der Welt was mit zu schaffen, aber die Welt, die große Welt, die läuft und die läuft irgendwie. Und ich sage es jetzt mal so, und der Herr hat größte Mühe, die paar Glaubenden durch diese Welt zu bringen und zum Ziel zu führen. Ja? Also da ist das große Weltgeschehen und jetzt muss gucken, Gott schnell reagieren, was ist da wieder, was ist da wieder. Die Bibel zeigt uns ein ganz anderes Bild. Die Welt dreht sich um die Auserwählten. Es ist völlig verdreht, wie wir das sehen. Also ähnlich verdreht, wie unser Fünfjähriger neulich die Mama fragte, Mama, wozu gibt es eigentlich Räuber? Und noch ehe meine Frau antworten konnte, sagte er, hat er die Antwort selber parat. Ah, ich weiß, damit die Polizei auch was zu tun hat. Er ist doch verdreht. Man hat doch nicht Räuber geschaffen, damit die Polizei was zu tun hat, sondern es gibt Räuber und deswegen brauchen wir eine Polizei. Und hier ist auch ganz anders. Wir denken, die Welt und Weltgeschichte läuft und läuft und dann wird Gott noch irgendwie schauen, wie er seine Leute durchschleust. Und hier Offenbarung 7 sagt uns, die ganze Welt in diesem Sinn dreht sich um die Auserwählten Gottes. Und wenn der Herr sagt, jetzt ist die Zeit, dass erstmal kurz alles stillsteht, dann steht alles still. Im Alten Testament haben wir eine große Parallele beim auserwählten Volk. Da heißt es in Jesaja 43, Vers 4, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll, Israel, und ich dich lieb habe, so gebe ich Völker dahin um deinetwillen. Also auch nicht das Bild, das wir haben, da ist die große Völkergeschichte, Babylon, Assyrien, Mesopotamien und Ägypten und so. Und ich muss Gott gucken, wie er da sein kleines Israel rausführt, durchbringt und irgendwie auch zum Ziel führen kann. Sondern die Bibel sagt, da ist dieses auserwählte Volk und alles drumherum wird vom Herrn so geordnet, damit Israel so geführt wird, wie er es jetzt will. Das kann auch Gericht beinhalten. Aber die Welt dreht sich um das auserwählte Volk und um die Auserwählten. Also deswegen, sie sind versiegelt. Die 144.000 werden versiegelt, da kommt ein großer Engel mit einem Siegel Gottes. Wie das genau läuft, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sehen die das auch nicht. Und das heißt auch, dass sie das Eigentum Jesu sind, dass sie wertvoll sind, dass sie ihm gehören, dass sie unter seinem Schutz stehen. Niemand Unbefugtes darf das Siegel brechen. Es ist ja so, wenn die Kriminalpolizei bei einem schweren Verbrechen Räume versiegelt oder Gerichtsvollzieher, dann kann kein Unbefugter das Siegel brechen, eine Straftat. Der Feind versiegelt auch im gewissen Sinn in der Endzeit. Der Feind hat auch sein Siegel, nämlich das Mahlzeichen. Im Altertum kannte man bestimmte Götzenkulte, da wurde der Götzenname eintätowiert. Oder in der Neuzeit, die SS-Leute, die waren alle gekennzeichnet durch eine Tätowierung hier am Oberarm. Ja, da war die Blutgruppe eintätowiert. Eigentlich wollte man das bei der ganzen Wehrmacht machen, aber man hat es dann nur bei der SS durchgeführt. Das wurde übrigens vielen SS-Leuten nachher nach dem Krieg in den Gefangenenlagern oder sonst wo zum Verhängnis, weil man sie relativ leicht identifizieren konnte. Der Oberarm wurde ausgesucht, weil er nachher Forschungen von dem Ersten Weltkrieg her die Stelle ist, die am wenigsten amputiert wird. Also der Feind versiegelt auch. Götzennamen wurden eintätowiert, ein SS-Kennzeichen, der Endzeit, das Mahlzeichen und der Herr hat seine Leute auch gekennzeichnet. Mag sein, wenn Gott jetzt vom Himmel blickt, vielleicht auch die unsichtbare Welt, dass hier jede Menge Versiegelte des Herrn sitzen. Wir werden nachher noch mal kurz drauf gekommen. Sie sind wertvoll in Gottes Augen und Gott will damit auch zum Ausdruck bringen, sie sind mein Eigentum. Und ich will und kann sie gerade auch in den schwierigsten Verhältnissen der Endzeit bewahren. Wir brauchen den Himmel, um durchzukommen. Es ist genau umgekehrt wie bei der deutschen Flugsicherung. Mein Sohn ist ja da in der Ausbildung an der Flugakademie in Langen und deswegen habe ich auch den Slogan der deutschen Flugsicherung mitbekommen, denn der Himmel braucht uns. Na, ist klar, sonst klappt das da oben nicht mit den Flugzeugen. Denn der Himmel braucht uns. Und ich habe gleich gedacht, wo er mir das sagte, und ich brauche den Himmel. Ich brauche den Himmel. Sie auch? Ich komme ohne Gott und die Mächte, die er dazu benutzen will, nicht klar. Ich brauche den Himmel. Also Gott versiegelt seine Leute. Das heißt, er will sie auch bewahren. Jetzt, wie sieht das aus? Jetzt wird es ja interessant. Also sie werden versiegelt und so, alles muss stillstehen, Gerichtsmaschinerie ist angehalten, zack, 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 alle versiegelt. Und jetzt, was heißt das? Das kommt drauf an. Das könnte so laufen, wie es bei den 10 Plagen in Ägypten war. Da heißt es ja ausdrücklich, dass die Auserwählten die Plagen nicht teilen mussten. Die Finsternis war nicht im Land Gosen. Die blöden Stechmücken waren nicht im Land Gosen. Die Frösche auch nicht. Und am Schluss Tod aller Erstgeburt war auch nicht im Land Gosen, wo die Knechte und die Kinder Israels waren. Warum? Sie hatten die Türpfosten bestrichen mit dem Blut des Passahlamms. Heißt das Versiegelung? Heißt das Bewahrung? Oder ist es so, wie viele zum Beispiel auch in den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs erlebt haben? Da hat der Herr nicht gesagt, ja gut, das ist ja ein Versiegelter. Das ist ja eine Versiegelte. Die muss nicht in die Bombenkeller. Die muss nicht an der Front in diesen Dreck. Es war anders. Die waren voll dabei. Ich denke an eine Glaubensschwester. Als kleines Mädchen sind sie aus Ostdeutschland geflohen, damals vor den heranrückenden Truppen. Und die Mutter, gläubig, hatte die beiden Mädchen so links und rechts am Arm. Und da wurde die Mutter einfach per Kopfschuss rausgeschossen. Da hat der Herr nicht gesagt, das ist aber eine Versiegelte, das dürft ihr nicht. Wie ist das jetzt hier gemeint? Wir spüren schon, das ist ein Riesenunterschied. Wir finden im Grunde nach hier auch beides. Wenn ich die 144.000 richtig gedeutet habe, dann ist es ja so, dass sie zwar auch manches Leid und manche Not haben, aber vor der letzten großen Drangsal, vor der schwierigsten Zeit vom Herrn schützend hinweggenommen werden und bei Gott sind. Männliche Sohn, die ich auf die 144.000 heute, der wird, Sie können es nachlesen, Offenbarung 12, entrückt zum Herrn. Also die einen gehen einen relativ einfachen Weg. Und die anderen, da haben wir ja schon gehört, die müssen voll rein in die Soße, voll in die antichristliche Drangsalszeit. Und so, wenn auch in abgeschwächter Form, ist es auch heute. Sie kennen ja auch die Leute, die ständig berichten können, es geht wie ein Faden durch ihr Leben, die ständig berichten können von Bewahrungen und dass der Herr das Letzte verhindert hat und dass Gott eingegriffen hat. Und sie kennen natürlich auch die anderen Geschichten, den roten Faden von Leuten, wo du den Eindruck hast, die sind kaum mit einem Fuß aus der Soße raus, da stehen sie mit dem anderen Fuß schon wieder in der Soße drin. Ich denke an einen Bruder, ich kenne ihn jetzt 30 Jahre, das ist ein Leidensweg nach dem anderen. Das ist unfassbar. Droben werden wir es verstehen. Wir können jetzt nicht sagen, ja, der eine ist besonders treu und der andere ist besonders untreu oder umgekehrt. Der eine ist besonders gläubig und der andere ist nicht besonders gläubig. Da wäre ich sehr vorsichtig. Warum Gott das so unterschiedlich macht, das können wir, glaube ich, erst droben verstehen, auch aus unserem Leben heraus und für unser Leben. Aber es ist so. Also Bewahrung, Versiegelung und Bewahrung bedeutet nicht, dass man vor allem durch alles vor allem weggenommen wird und dass nichts Schwieriges auch und Notvolles ins Leben kommt. Aber das Ergebnis ist doch, dass Gott ans Ziel bringt. Die Botschaft ist hier doch auch, nicht einmal die voll aufgefahrenen diabolischen Mächte der Endzeit können die Versiegelten, die Auserwählten Gottes überwinden. Der Herr bewahrt sie. Der Herr kann unter schwierigsten Umständen die Seinen bewahren, durchtragen. Ist doch ein Wunder. Aus der schrecklichsten Zeit kommen viele Glaubensmenschen, kommen viele Versiegelte, kommen viele Bewahrte und Auserwählte Gottes. Das führt uns zum letzten Punkt, dass ja auch wir Bewahrte und Versiegelte im Herrn sind. Wir sind versiegelt, wir sollen in dieser Versiegelung als Eigentum Jesu bewahrt sein und wir sollen als Bewahrte und Vollendete zum Ziel gebracht werden. Jedes Glied am Leib Christi, jedes Kind Gottes ist nach Epheser 1,13 versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das sieht man nicht uns an. Ja, also Sie können mal links und rechts gucken, wenn Sie denn links und rechts jemand haben. Und gucken Sie mal auf die Stirn oder so, ob Sie da sehen, dass da drauf steht Eigentum Jesu Christi, Kind Gottes, bitte nicht antasten. Doch ist es so. Bei Israel stand auch nicht drauf Augapfel Gottes. Und doch hat die Schrift es gesagt. Und der alte Vater von Corrie ten Boom hat recht gehabt. Die haben ja Juden vor den Nazis in Holland versteckt. Und als die Nazis gegen die Juden vorgegangen sind, da hat der alte Vater ten Boom gesagt, jetzt tasten sie Gottes Augapfel an. Und die Antwort Gottes kam mit Verzögerung, aber sie kam, es endet in der totalen Katastrophe. So sind wir Gottes Eigentum. Wir sind in Gottes Augen wertvoll. Wir sind etwas Besonderes. In der Endzeit steht die ganze Gerichtsmaschinerie still. Aber heute schon ist der ganze Himmel fokussiert auf dich und dein Leben und die ordnet die gesamten Umstände um dein Leben so, damit du versiegelt, bewahrt und zum Ziel gebracht wirst. Ist das nicht wunderbar, dass Gott so auf uns Acht hat? Niemand darf sich ungestraft an Gottes Eigentum vergreifen. In 1. Korinther 3,17 heißt es, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die heute unsere Glaubensgeschwister verfolgen. den KZs in Nordkorea, in bestimmten islamischen Ländern, in bestimmten kommunistischen Ländern. Kann sein, dass sie noch umkehren, gibt es ja auch wunderbare Zeugnisse. Aber ich möchte nicht in der Haut eines Menschen stecken, der ohne zu Gott umgekehrt zu sein, als Christenverfolger stirbt. Also wir sind Versiegelte des Herrn. Und als Versiegelte will und wird der Herr auch uns bewahren. Und Gott kann uns auch bewahren. Er kann in den schwierigsten Endzeitverhältnissen Menschen durchbringen und jetzt kann er auch uns in schwierigen Ehesituationen, in Krankheitsnöten, in Einsamkeit, in Depression oder durch was wir auch sonst angefochten sein können, durchbringen. Für uns ist auch ein Wunder. Eigentlich muss man sagen, es ist ein Wunder, dass das Leben, das Gott uns geschenkt hat, in dieser Welt überlebt. Stimmt's? Eigentlich ein Wunder. Und dann macht der Herr ja ganz anders, wie man das natürlicherweise mit dem Neugeborenen macht. Wenn so ein Neugeborenes da ist, das wird ja total, also vor allem vor Zugluft und allem bewahrt. Ich weiß noch, als wir unser erstes Kind bekommen haben, die erste Nacht zu Hause, kleine Mann nebendran im Körbchen, ja, und da hat den ersten Gluckser getan, beide Eltern senkrecht im Ehebett, ist noch alles in Ordnung, ja. Gut, beim fünften hat es nachgelassen. Das ist klar, ja, aber sonst, natürlich so ein Neugeborenes wird vor allem bewahrt. Und Gott macht es ganz anders. Der nimmt sozusagen seine neugeborenen Kindlein und schmeißt sie in die schwierigsten Verhältnisse, die es überhaupt nur gibt, in eine satanisch dominierte Welt. Das sagt, dort wo Leben eigentlich nicht überleben kann, will ich das Wunder vollbringen, dass ich dich als Versiegelten bewahren kann. In deiner schwierigen Ehe, in deiner Krankheitsnot, in deiner Arbeitslosigkeit, in deiner Depression, wo du selbst nicht mehr glauben kannst. Ich bin da, meine Hand ist über dir, ich halte dich. Die haben das und die werden das in der Endzeit auch nicht mehr mitkriegen, dass der Himmel so um sie besorgt ist und dass die Gerichtsmaschinerie angehalten wird. Aber es ist doch so, ob wir das glauben und fassen und fühlen können, spielt gar keine Rolle. Gott ist besorgt um uns. Wir sind seine Auserwählten. Und die Welt dreht sich um uns, unsere ganze Verwandtschaft, Nachbarschaft. Und wo wir auch stehen und gehen, ordnet der Herr für uns. Im positiven Sinn. Der Glaube kann ja so angefochten sein. Das ist das Normale. Manche denken ja, du, ja, also vielleicht auch von denen, die auf der langen Steinbacher Höhe da vorne stehen, ja, das ist ja dann so, irgendwann erreichst du eine Stufe, da tangiert dich das alles nicht mehr. Das sind also so Glaubenshelden, das sind so glaubensstarke Leute und die sind so gar nicht mehr so angefochten im Alltag und sonst durch das Leben, wie wir das sind. Das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt keine Unanfechtbarkeitsstufe, es gibt kein Hinauswachsen. Manchmal habe ich sogar fast den Eindruck, je weiter es gehen darf durch die Güte Gottes, umso schwächer, verzagter, elender wird man. Umso angefochter wird man. Nicht wir halten den Herrn, sondern der Herr hält uns. Hans-Joachim Eckstein hat ja das Beispiel immer gebracht, wie er als Enkel 4, 5 Jahre alt mit seinem Vater und mit seinem Opa unterwegs war und sie gingen Hand in Hand und er sagt, und wenn es schwierig wurde, dann hat nicht der Enkel den Opa gehalten, sondern der Opa den Enkel. Und nicht wir halten den Herrn, sondern der Herr hält uns. Und das will uns Gott jetzt auch an Offenbarung 7 heute Morgen und dir ganz neu ins Herz sagen. Du bist angefochten. Paulus war verzweifelt. Jeremia hat den Tag seiner Geburt verflucht. Elia war depressiv am Boden. Hiob verzweifelte an Gott. Paulus verzweifelte am Leben. Der Glaube kann so angefochten sein, auch bei den großen Glaubensmännern und Frauen. Aber da ist der Herr. Da ist der Herr. Der Herr, der gewählt hat. Der Herr, der versiegelt hat. Der Herr, der bewahren will. Und der Herr, der vollenden wird. Ich habe das gute Werk in euch angefangen. Ich werde es vollenden. Fass es neu. Gott ist mit dir und Gott rächt dich durch, wie schwierig deine Verhältnisse auch sein mögen. Das ist die Botschaft auch aus Offenbarung 7. Es ist keine Schande, schwach, elend und angefochten zu sein. Der Herr ist da und er wird uns vollenden. Und das sagt uns Gott ganz persönlich heute Morgen. Wenn ich die in der Endzeit schon durchbringe, in der letzten Zeit, wo es so schwierig ist und wo eigentlich Glauben unmöglich ist, wo Glauben bedeutet, dass du gleich Richtung Guillotine marschierst, dann werde ich auch dich in deinen Verhältnissen heute durchbringen. Und bei Mose war es ja so, damit will ich schließen, dass Mose und das Volk auch dachten, Mensch, der Herr hat mich doch vergessen. Klar, auserwählt, wir sind das auserwählte Volk, haben unsere Väter erzählt. Aber wo ist Gott? Der Himmel ist wie Beton. Und dann kommt der Herr und sagt, ich habe angesehen das Elend meines Volkes. Ich habe alles genau verfolgt. Ich war nicht desinteressiert, ich war ganz bei euch, aber aus übergeordneten Gründen musste dieser Weg sein. Und jetzt will ich dich nach Ägypten senden. Ich bin da, ich bin für dich da. Und das sagt dir der Herr heute Morgen auch in dein Leben hinein, wo du vielleicht nicht mehr glauben kannst, dass Gott um dich besorgt ist, dass Gott für dich da ist, dass du ein versiegelt und ein Bewahrter des Herrn bist. Ich bin da, du bist meine Wahl, meine Hand liegt über dir und ich werde dich auch zum Ziel führen. Gepriesen sei er für seine Treue. Amen. Wir wollen beten und soweit Sie können, dürfen Sie sich dazu erheben. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass das so ist, wie es ist, dass deine Hand über uns ist und wir deine Wahl sind und dass es nicht von uns und unserem Glauben und unserer Treue abhängt, ob wir durchkommen und ob wir das Ziel erreichen. Danke, dass du uns nicht lässt und danke, dass du uns hältst. Und du kennst jetzt auch die in unserer Mitte, die so Mühe haben, das wieder zu glauben, das zu fassen, die so in Schwierigkeiten, in Nöten stecken, die so angefochten sind, die sich auch so kleingläubig vorkommen und der Feind setzt sie noch zu und dann liegen sie am Boden und können nicht mehr. Und ach Herr Jesus, deine Liebe ist bei ihnen in einer ganz besonderen Weise. Du bist ein Gott der Elenden, der Schwachen. Du erbarmst dich unserer Erbärmlichkeit. Du lässt uns nicht und du hältst uns. Und danke, dass es so ist. Danke, dass das auch in meinem Leben so ist. Und wir danken dir für deine Treue und für deine Liebe. Danken dir, dass wir auch sehen dürfen, dass du die Dinge so lenkst und leitest, wie es gut ist und wie es zielführend ist. Für uns, für die ganze Gemeinde, für die Gruppen, die dann in dieser schwierigen Zeit zum Glauben kommen und vor allem auch für dein Volk Israel. Und so wollen wir uns innerlich vor dir beugen. Wir wollen neu nach deiner Hand greifen und sagen, ja, Herr Jesus, mit dir will ich gehen. Halt mich ganz nah bei dir, dass ich nicht abirren mag. Wir wollen dich preisen und loben und deinen Namen rühmen. Amen.